Deutschlandfunk, Medias Res.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich online von rechten oder verschwörungsaffinen Accounts und Akteuren eine Art Themenhopping beobachten lässt. Bei Twitter, Telegram und Co. sind viele Corona-Skeptiker derzeit nun auch Putin-Versteher und verbreiten Kreml-Propaganda. Das hat auch die Journalistin Ingrid Brodnik beobachtet. Sie ist Expertin für Desinformation in der digitalen Gesellschaft und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Wieso wird denn gerade in Corona-verharmlosenden Online-Gruppen jetzt auch russische Propaganda geteilt? Wo ist da der Zusammenhang?
Es gibt mehrere Anknüpfungspunkte. Erstens sind rechtsextreme und rechte Stimmen schon länger relevant in dieser Corona-skeptischen Szene. Sie speisen sehr viele Inhalte ein. Und gerade diese Rechte war schon früher Putin-affin. Da wird im starken Mann Putin so ein Gegenmodell zu Europa gesehen, zum pluralistischen Europa, das durchaus oft auch zerrissen ist, streitet, diskutiert, wohingegen in Russland ein starker Mann den Ton vorgibt. Das Zweite ist, in dieser Corona-Szene werden ja Feindbilder seit mittlerweile 2 Jahren geschürt, die 1:1 passen zur Russland-affinen Rhetorik, nämlich, dass man westlichen Medien nichts glauben dürfe. Diese Skepsis der sogenannten Mainstream-Medien wird befeuert. Und da kann ich kognitiv leicht von einem Thema auf das andere Thema switchen. Und das Dritte muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, irgendwann, hoffentlich, werden wir ja diese Pandemie hinter uns bringen. Es wird ein endemischer Zustand eintreten, wann auch immer das ist. Und diese Szene, die braucht Anschlusserzählungen, also Anknüpfungserzählungen, wo man sich dann wieder aufregen kann. Und da ist zum Beispiel auch das Klimathema interessant, aber eben auch Russland, weil da habe ich wieder so eine Wahrheit gegen den Mainstream, die ich verbreiten kann. Das kann auch so eine Überlebensstrategie sein für diese Szene, dass man sich neue Themen erarbeitet.
Mein Eindruck ist, dass solche Falschmeldungen und Desinformationen auch nicht nur in ganz einschlägigen, zum Beispiel Telegram-Gruppen geteilt werden, die auch schon sowas wie Querdenken im Namen haben, sondern dass sowas teils auch über ganz harmlos wirkende Gruppen geteilt wird, bei denen es eigentlich erstmal um ganz andere Themen gehen soll, zum Beispiel Informationen für russischsprachige Mütter in Köln oder ähnliches, wo dann auch so eine scheinbar vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Haben Sie da in der Vergangenheit ähnliche Beobachtungen gemacht?
Absolut. Ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen unglücklich mit der Debatte über diese russischen Narrative, weil es gibt so diese Spitze des Eisbergs. Das sind wirklich diese Verschwörungsgruppen, wo sie bis hin zur Geschichte, den Krieg gäbe es gar nicht, alles Mögliche hören. Das gröbere Problem sind aber die leichteren Falschmeldungen, also die weniger krassen und auch mehr so Narrative, wo es eher mehr um Meinungsfragen geht. Da sehen wir, finde ich, dass auch in breiteren Teilen der Bevölkerung, die durchaus in vielen Bereichen dem Mainstream zuhören, so eine Affinität für diese Russland-Erzählungen, zum Beispiel, dass Russland gezwungen worden sei, einzuschreiten, existieren. Und das macht die russische Propaganda sehr erfolgreich, nämlich, dass mal sehr viele verschiedene Narrative reingeschmissen werden. Die ganz wilden Narrative bis hin zur großen Inszenierung des Krieges werden in den verschwörungsaffinen Gruppen geteilt. Aber die harmloseren oder weniger krassen Ideen, die fließen auch in andere Gruppen ein. Früher war Propaganda so, dass sie eine Ideologie vorantreiben wollten, dass sie ein Gesellschaftsmodell über das andere stellen wollten. Heutige russische Propaganda, die hat nicht immer die eine Antwort, sondern es werden mal ganz viele Theorien oder Ideen eingeschleust, um einfach Verwirrung zu stiften, um Unsicherheit zum Beispiel zu stiften, wie schlimm ist dieser Krieg wirklich, wie geschlossen soll Deutschland auftreten.
Das erzeugt bei mir so ein Gefühl von so einer schleichenden Erosion, die da bei einem ankommen soll. Meinen Beobachtungen nach erstrecken sich diese Desinformationsbemühungen von ähnlichen Akteuren ja auch nicht nur auf Corona und den Ukraine-Krieg, sondern mittlerweile, wenn man die letzten Jahre mit einbezieht, kann man den Bogen da ja viel weiter spannen. Und da geht es dann auch noch um andere politische Ereignisse wie die US-Wahl, den Brexit, die Migrationsdebatte 2015 zum Beispiel, wo ja auch massive Desinformationsbemühungen beobachtet werden. Konnten. Man setzt sich also gezielt auf potenziell polarisierende Ereignisse, um diese dann zu instrumentalisieren. Aber zu welchem Zweck eigentlich? Welches übergeordnete Ziel steht Ihrer Einschätzung nach dahinter?
In diesem großen Spektrum der Desinformation gibt es mehrere Motive. Das eine ist politisch. So ein Staat wie Russland, der arbeitet wohl daran, seine Narrative zu verbreiten und auch Misstrauen, auch über die Demokratien und in den Demokratien Europas und den USA zu schüren. Das, weil wenn die anderen verunsichert und nicht einer Meinung sind, ist, kann Russland stärker auftreten. Das ist die politische Ebene. Wir haben ideologische Gruppen wie rechte Rechtsextreme, die das als Mobilisierungstool sehen, dass zum Beispiel gewisse Minderheiten dann immer die Schuld an allem Möglichen bekommen. Und das Dritte, ich muss Ihnen ganz ehrlich sein, das kann auch Leute sein, die Mitläuferinnen sind, die hineingekippt sind, also die das wirklich für wahr halten. Und das wirklich, was all diese Gruppierungen eint, ist, sind ähnliche Narrative, speziell interessanterweise dieses starke Misstrauen in Medien, Kritik an Medien, die ja eigentlich was Medien sollen besser, ausgewogener, noch gründlicher recherchieren, aber hier gibt es, da wird dann nicht besserer Journalismus gefordert, sondern Leute wenden sich vom klassischen Journalismus ab und gehen dann auf irgendwelche YouTube-Kanäle, die ihnen eine Wahrheit versprechen. Und das ist bemerkenswert, weil da wird eine pauschale, undifferenzierte Journalismuskritik gelebt, die dann hin zu fragwürdigen Kanälen führt. Und das ist die große gemeinsame Nenner. Was mir hier am meisten Sorgen macht, ist, dass ein Alternativmedienspektrum herangewachsen ist, wo die einen über die Debatte über Geflüchtete, die anderen über die Debatte über Corona und manche jetzt über die Debatte über Russland hineinkommen. Und wenn Leute mal in diese Richtung hineintendieren, ist die Gefahr, dass sie dort hängen bleiben und dann bei der nächsten Erzählung wieder mitmachen und dann eben über Russland zum Beispiel posten.
Sagt Ingrid Brodnik, Journalistin und Expertin für Desinformation in der digitalen Gesellschaft, zu russischer Propaganda im Ukraine-Krieg und welche Plattformen und Akteure sie online verbreiten. Vielen Dank.